Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Wir wollen das Lied singen, das Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. 428, die ersten drei Verse. Alles, was von Gott geboren ist, überwindet diese Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der diese Welt überwunden hat. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, wir beten dich an, weil du den Sieg errungen hast, heute. Und weil du heute alle Macht in deiner Hand hast, im Himmel und auf Erden. Vergib uns unseren Kleinglauben, der sich immer wieder niederdrücken lässt von einigen Erfahrungen. Und dann schauen wir nicht durch und vergessen, dass du alles wenden kannst nach deinem großen Heilsplan. Wir freuen uns an dir, gerade weil du auch heute deine Pläne verwirklichst mitten in unserer Welt. Herr, gib uns dafür ein Verständnis und ein Gefühl für dein großes Wirken in unseren Tagen und zieh uns hinein in deine großen Gedanken, die du hast mit deinem Reich. Rufe uns heute zur Mitarbeit in deinen Dienst und mach du uns ganz frei von allem Alten, von allem Falschen, von allem Unrechten, von aller Schuld, von aller Sünde, die uns von dir trennt, dass wir deine Diener werden können und brauchbar werden für dein Reich. Herr, wir wollen hören auf deine Stimme heute. Rede mit uns, tritt du in unsere Mitte und sprich mit jedem, dass wir aufgerichtet und fröhlich werden, dass unser Leben einen Sinn bekommt von dir und dass wir etwas werden zu deinem Lobe und zur Ehre deines Namens. Amen. Wir wollen in der Stille füreinander weiterbeten. Wir danken dir, Herr, dass des gerechten Gebet viel vermag, wenn es ernstlich ist. Amen. Wir hören heute von einer Gebetserhörung, Jesaja 38. Zu Zu der Zeit wurde Hiskia todkrank und der Prophet Jesaja, der Sohn des Amoz, kam zu ihm und sprach zu ihm: So spricht der Herr, bestelle dein Haus, denn du wirst sterben und nicht am Leben bleiben. Da wandte Hiskia sein Angesicht zur Wand und betete zum Herrn und sprach: Gedenke doch, Herr, wie ich vor dir in Treue und ungeteilten Herzens gewandelt bin und habe getan, was dir gefallen hat. Und Hiskia weinte sehr. Da geschah das Wort des Herrn zu Jesaja: Geh hin und sage Hiskia, so spricht der Herr, der Gott deines Vaters David: Ich habe dein Gebet gehört und deine Tränen gesehen. Siehe, ich will deinen Tagen noch 15 Jahre zulegen. Und dann wird weiter gesagt, dass die Sonnenuhr zum Zeichen der Bestätigung, dass Gott das wahre Wort zu ihm spricht, zurückgehen soll. Und darüber hat Hiskia ein wunderbares Dankgebet gesprochen in dieser Errettung aus der Krankheitsnot. Und ich lese daraus nur aus der Mitte ein paar Verse. Ich zwitschere wie eine Schwalbe und gurre wie eine Taube. Meine Augen sehen verlangend nach oben. Herr, ich leide Not, tritt für mich ein. Was soll ich reden und was ihm sagen? Er hat's getan, entflohen ist all mein Schlaf bei solcher Betrübnis meiner Seele. Herr, lass mich wieder genesen und leben. Siehe, um Trost war mir sehr bange. Du aber hast dich meiner Seele herzlich angenommen, dass sie nicht verdürbe, denn du wirfst alle meine Sünden hinter dich zurück. Und nun singen wir 261 von dem Lied des Gebetes, 261, die Verse 4 und 5. Die meisten evangelischen Christen haben von der Reformation so viel mitgekriegt, dass sie alle über den Jakobusbrief ein Zitat Luthers parat haben, das ich hier nicht einmal in den Mund nehmen will. Merkwürdig, dass das durch die Köpfe geht und Menschen den Zugang zu einem Teil der Heiligen Schrift verbaut. Negatives Urteil. Warum Luther über den Jakobusbrief etwas Negatives gesagt hat, das lässt sich leicht erklären, da er in seiner großen Entdeckung, in seiner wunderbaren Entdeckung der Rechtfertigung des Sünders durch das Kreuz Jesu von seinen Gegnern immer wieder vorgehalten bekam: aber. Und es wurde mit einem scheinbaren Pluralismus der Bibel argumentiert. Jakobus sagt nichts anderes, als was sonst in der Bibel verkündigt wird. Wir verstehen nur Luther aus seiner Argumentation gegen dieses Reden. Und wenn wir heute einen Bibeltext aus dem Jakobusbrief haben, dann merken wir, welch ein Geschenk dieses Wort für uns ist. Jakobus 5, Vers 7, Vers 13, Jakobus 5, Vers 13 bis 20. Die Gemeinde und ihre Kranken. Leidet jemand unter euch, der bete? Ist jemand guten Muts, der singe Psalmen? Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde? Sind die Kirchengemeinderäte? Und so steht's in der Bibel drin. Und dann sollten wir es nicht aus der Ordnung und aus der Übung bringen. Dass sie über ihm beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen, und der Herr wird ihn aufrichten, und wenn er hat Sünden getan, wird ihm vergeben werden. Bekennet einer dem anderen seine Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Elia war ein schwacher Mensch, wie wir. Und er betete ein Gebet, dass es nicht regnen sollte. Und es regnete nicht auf Erden 3 Jahre und 6 Monate. Und er betete abermals und der Himmel gab Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Liebe Brüder, wenn jemand unter euch irren würde von der Wahrheit und jemand bekehrte ihn, so wisst, dass wer den Sünder bekehrt hat von dem Irrtum seines Weges, der wird dessen Seele vom Tode erretten und bedecken eine Menge von Sünden. Herr, dir sei Dank für dein heiliges Wort. Amen. Verstehen Sie mich so? Wir haben jetzt einen Schutz drauf. Jetzt weiß ich nicht, ob das wieder funktioniert. Reicht es sonst aus, auch mit der Übertragung drüben? Nicht, dass wir das nach dem Gottesdienst erst besprechen. Liebe Gemeinde, den Tag vergesse ich nie. Es war ein wunderbarer, strahlender Maientag. Mein Vater hatte schon monatelang eine Reise durch Südfrankreich und Norditalien geplant. Wir hatten all die Hotels gebucht, jeden Tag an einem neuen Ort. Wir wollten die Spuren europäischer Geschichte in diesen Ländern miteinander studieren. Und da musste er nur noch zu einer kleinen Routineuntersuchung zu einem Arzt. Ich hatte ihn im Wagen gefahren und wartete unten 4 Tage vor dem Reiseantritt. Und dann kam er aus der Türe heraus und sagte nur, wir reisen nicht. Was war los? Eine Blutsenkung, ein ernster Befund. Ich fuhr ihn noch hinunter ins neue Schloss zu seinem Amtszimmer, wo ihm der Arzt 3 Stunden Zeit gab, seinen Schreibtisch in Ordnung zu bringen, abzuschließen und dann ins Krankenhaus zu fahren, aus dem er nicht mehr heimkehrte. Von heute auf morgen, aus den Planungen für den Urlaub heraus, ein Leben abgeschlossen. Was ist Krankheit? Was ist Krankheit? Ich habe den Lexikon so angenommen, um mich einfach mal zu orientieren. Und wenn man dann da das Alphabet entlang geht, dann steht Krankheit so unvermittelt drin. Zuerst kommt der Kran und dann kommt der Kranich und dann kommt die Krankheit. Und wenn man Krankheit findet, das geht noch nicht einmal damit los, sondern da kommt zuerst die Krankenversicherung und dann kommt der Krankenschein und die Krankenfürsorge und das Krankenhaus mit allen Einteilungen. Und wenn man dann Krankheit hat, dann steht, es gibt äußere und innere, leibliche und psychische. Und wenn man immer wissen will, was ist eigentlich Krankheit, was ist denn da los, dann steht drin, das hat natürlich auch noch seine sozialen Auswirkungen und seine theologischen Hintergründe, aber man kriegt das irgendwie nicht klar heraus, was ist denn in der Krankheit los. Und wenn wir uns jetzt beschäftigen, was ist denn Krankheit wirklich, diese Macht, die plötzlich in ein Leben eintritt, ist das nur eine Panne, ist das irgend nur ein Defekt, etwas Außerordentliches, was eintritt, eine Rarität, ein Sonderfall meines Lebens, dann wissen wir nicht Bescheid. Das ist ja unser Bemühen fortwährend, dass wir die Krankheit auf die Seite nehmen und sagen, lass, das ist ein ganz besonderer Fall, das Unnormale, das ist was ganz Einmaliges, es kommt bei ein paar Leuten ab und zu mal vor, aber normalerweise hoffen wir, dass wir ohne das durchkommen. Und dann ist das die große Erschütterung, das, was man gar nicht bewältigen kann, wenn man plötzlich merkt, Krankheit, das ist nicht bloß jetzt etwas, was bei mir eintritt, sondern Krankheit ist bei vielen von Ihnen heute schon Ihr Dauergeschick. Sie werden gar nicht mehr von dieser Krankheit frei, die wird gar nicht mehr von Ihnen genommen. Das ist die Hoffnung des jugendlichen Körpers, das überwinde ich noch einmal. Aber wer dann in die Jahre kommt, der weiß, ich kriege das nie mehr los, mit dem muss ich nun leben. Das gehört zu dieser Welt, ist mit mir verbunden. Ich meine, dass man erst durch die Bibel ein Verhältnis zur Krankheit überhaupt gewinnen kann. Und dass sonst eine große Ratlosigkeit herrscht vor dem Thema Krankheit. Und da wird uns erzählt, dass Jesus wie ein Magnet die Kranken anzieht. Jesus hat niemand in der Weise angesprochen wie Kranke. Und ob wir da nicht Jesus heute verfälschen ob wir es Jesus nicht einen Mann machen, der die Gesunden anzieht, unsere Jugendlichen, die begeistert sind. Im Neuen Testament war er der, der die Kranken anzog. Und wenn wir für jemanden predigen, dann für die paar, die nachher per Kassettenrekorder diese Predigt mithören. Und das nicht nur heute, sondern jeden Sonntag, weil Jesus die Kranken anzieht. Wenn dann erzählt wird im Evangelium, wie am Abend, als es dunkel wird, plötzlich in den Orten die Türe aufgehen. Am Tag trauen sie sich gar nicht auf die Straße, weil die Leute ja mit ihren Sprüchen die Krankheit verdrängen und sagen, lass, es wird besser und es ist nicht so schlimm und Kopf hoch und wie die Sprüche alle heißen. Aber dann kamen sie, humpelnd, getragen, gestützt. Die Kranken, die Müden, die Schwermütigen, weil sie endlich einen gefunden hatten, Jesus, der sie ernst nahm mit der Krankheit. Und das zog sie an. Wir wollen heute darüber reden, über den Dienst, den wir haben als Christen in einer kranken Welt. Und unsere Aufgabe wird vor allem sein, dass wir die Krankheit viel ernster nehmen und wissen, wir leben in einer Welt, die krank ist durch und durch und die Krankheit überall mit sich trägt. Und das ist nicht ein Sonderfall und eine Rarität, die irgendwo ins Leben eingeordnet werden muss, sondern wir müssen mit der Krankheit leben, die uns von allen Seiten umgibt. Und da möchte ich Ihnen drei Gedanken mitgeben. Erstens, wir verfügen über die größte Macht. Wir verfügen über die größte Macht. Da steht dieses Wort, mit dem dieser Abschnitt anfängt. Leidet jemand unter euch, der bete. Wir können viel über die Kirche und die Christen und den Auftrag reden. Der Jakobus ist ein viel größerer Praktiker und das gefällt mir bei dem. Das war ja der Bruder Jesu, der leibliche Bruder Jesu, der diesen Brief geschrieben hat, der in so vielen Fragen ein Auge hatte für die Menschen und ihre Glaubensnot. Der redet ja so viel zum Beispiel von den Angefochtenen, die nicht mehr glauben können und die in den Zweifel geraten. Die hat er gesehen. Der hat nicht große Worte gemacht über das, was ein Christ tun muss. Er hat die Menschen dort abgeholt, wo sie standen und immer weiterkamen. Und jetzt redet er einfach davon und sagt, wisst ihr eigentlich, dass euch ein Heer von gläubigen Christen umgibt, die ins Leiden geführt sind, nicht bloß in Russland oder in China, sondern hier in unseren Straßen, in unseren Wohnungen, in den Krankenhäusern, das habt ihr ja völlig vergessen, da leiden Leute. Leiden heißt, die können einfach nicht mehr, die sind gequält und voll Schmerzen und geplagt und niedergedrückt. Und dann gibt er ihnen einen Rat, der ist so alltäglich einfach, der bete. Ihr habt doch eine Macht, der große, heilige und erhabene Gott hat sich so weit auf unsere Erde heruntergebeugt, dass er seine starke Hand uns so nah entgegenstreckt, dass wir sie fassen können. Dass heute Menschen in ihrer Schwermut, in ihrer Trauer, in ihrer Niedergeschlagenheit im Gebet diese Hand Jesu fassen können, das macht ihnen der Jakobus groß. Ihr verfügt doch über eine große Macht. Darf ich noch weiter erzählen von meinem Vater? Einige kennen das schon. Ich habe ihn damals im Katharinenhospital dann sehr aufgebracht erlebt, als ich ihn besuchte. Und dann erzählt mein Vater voll Ärger mit seinem ganzen Temperament, das er hatte, der Krankenhausseelsorger war da. Und eine Dreiviertelstunde hat der Gute, das war ja ein toller Mann, sich Zeit genommen und hat die ganzen Fachprobleme des Berufs meines Vaters mit ihm durchgesprochen. Der meinte, er will sich so richtig anpassen und anschleichen. Und dann ging er und hat meinem Vater gute Besserung gewünscht. Und da war mein Vater so ärgerlich. Und er hat uns damals an seinem Sterbebett das Versprechen abgenommen, hat gesagt, versprecht mir, es macht's kurz bei den Kranken. Ich weiß, dass ich manchen da zum Ärgernis werde, die sagen, warum geht er so schnell wieder? Ich habe nur die eine Angst, einem zur Qual zu werden. Aber er hat uns das Versprechen abgenommen, verlasst keinen Kranken, ohne mit ihm zu beten. Das ist doch die Sache, die ihr zu bringen habt. dass ihr euch hineinstellt in diese Verlassenheit eines Kranken, der da liegt und nicht weiß, wie es weitergeht. Und dass ihr mit ihm vor den Thron des großen Gottes tretet. Ich hatte so meinen Vater nicht gekannt, weil er gegen jede unnatürliche Frömmigkeit so abgeneigt war und ein ungeheurer Praktiker des Lebens war. Und ich habe das erst begriffen, als ich nach dem Tod dieses Andachtsbuch fand, das ihm gerade in diesem letzten Jahr erst wichtig wurde. Vielleicht das schönste Andachtsbuch, das es überhaupt gibt, Spurgeons Kleinode göttlicher Verheißungen, wo er sich so viel unterstrichen hat, bis zu dem Tag hin, wo es dann so weit war, dass er heimgerufen wurde. Ich habe das gestern noch einmal durchgeblättert, wo er hingeschrieben hat, es gibt Leute, die sagen, das Gebet ist nur eine fromme Übung, schreibt Spurgeon. Wir wissen es besser. Wir wissen, dass Gott unser Reden hört, dass der, der uns das Ohr gegeben hat, alles wissen will, was uns jetzt umtreibt und wo dann die Stille kommt, wo Spurgeon sagt, wir dürfen unsere Not einfach auf ihn, den Allmächtigen, hinwälzen und dann werden wir frei. Und dann sind die Sätze alle unterstrichen. Wir werden frei, selbst wenn wir einem Heer von Teufeln gegenüberstehen. Wir werden tapfer und können mutig in unserem Leben weiterschreiten, da wir den bei uns haben, der uns hört. Ich möchte Sie einfach bitten, diese Aufgabe zu sehen, die uns Jakobus hier groß macht. Beten im Leiden der Krankheit. Lassen Sie doch die anderen spotten, die sagen, was ist das schon, da betet einer. Das ist die größte Macht mitten in der Krankheit, mitten in dem Schweren, das Kranke befallen hat. Das Zweite. Wir müssen in den Kampf eintreten. Wir müssen in den Kampf eintreten. Es sitzen viele unter uns, die schwer von der Krankheit heimgesucht sind. Aber wir wissen jetzt auch, dass viele nicht unter uns sein können, die durch ihre Krankheit zu Hause festgebunden sind. Und wir wollen gar nicht so tun, als ob das ein Spezialfall wäre für die paar, die jetzt nicht dabei sind. Die Krankheit gehört mitten in die Gemeinde hinein. Und es kann keinen Gemeindegottesdienst geben, wo nicht der Kranken gedacht wird. Warum? Weil uns Gott das in die Mitte hineinlegt, genauso wie alle Behinderungen und Leiden und was Menschen in dieser Welt tragen müssen. Wir sind hier eine Gemeinde, die das mitträgt. Und darum befiehlt Jakobus, dass die Kranken die Ältesten rufen sollten, damit die mit ihnen beten. Ich weiß nicht, mit welchem Recht man eigentlich solche klaren biblischen Ordnungen verlassen hat. Vielleicht gibt es heute Kirchengemeinderäte, die sagen, ich kann das nicht. Dann sollte man solche Kirchengemeinderäte auch nicht wählen. Und sie sollten sich nicht aufstellen lassen. Ich weiß nicht, ob es Christen geben kann, die nicht beten können. Ich kann mir das nicht vorstellen. Vielleicht ist es auch nur eine Scheu oder hat man es ihnen nicht gesagt? Es geht nicht an, dass wir Kranke allein lassen in ihrer Not, sondern wir sollen in den Kampf eintreten, der gegenwärtig von ihnen zu bestehen ist. Denn die Krankheit ist eben nicht bloß ein Defekt des Körpers. Das ist nicht nur ein Maschinenschaden, der eingetreten ist, dass da eben die Laufwerkzeuge oder die Herzmaschine und so weiter nicht mehr richtig spurt und dass da irgendwo etwas locker ist und nicht mehr richtig klappt. Hier geht es doch um mehr. Warum sind denn Kranke plötzlich in diesen Augenblicken, wo die Krankheit kommt, so mutlos, so verzweifelt, so traurig? Warum? Mit der Krankheit brechen die Verderbensmächte in unser Leben ein. Da kommen Gedanken der Schwermut. Da probiert die Finsternis, ihren Fuß in die Tür zu stellen und Kranke mit sich zu reißen. Und darum gibt es viele, die in der Krankheit nicht zum Glauben kommen, sondern zum Fluchen. Und es gibt viele, die in der Krankheit bitter werden und es gibt viele, die ihren Glauben verleugnen. Ich habe noch wenig gefunden, die sich auf dem Sterbebett bekehrt haben, weil die Krankheit zu hart auf ihnen lag. Und ihnen alles zerbrach, was sie noch hatten. Und darum ist das Gebet der Ältesten. Und ich darf Sie mit hineinnehmen, als Freunde und Bekannte und Gemeindeglieder, wo wir Kranke um uns haben, so wichtig. Wir haben da hinten eine Tafel und sie ist schwer auf dem neuesten Stand zu halten. Aber wir schreiben das Ihnen hin, damit Sie sich nicht hinausreden können und sagen, ich habe das nicht gewusst, dass da einer lag, der verzagt ist. Ich weiß es von Kranken aus unserer Mitte. die kaum so einen Tag heute durchstehen, vor Schwermutsgedanken und Verzweiflung über ihr Leben. Und wir lassen sie allein, statt dass wir mit ihnen in den Kampf eintreten. Warum treten wir denn so ungern an ein Krankenbett hin? Das ist zu belastend, Krankheit zu sehen, Leidende zu sehen. Das drückt uns nieder, das erquickt nicht. Aber jetzt ist das doch eine Aufgabe, der nächstliegendste Dienst, den wir haben, jetzt zu einem Kranken hinzutreten, nicht lange dort sein, ihm nur dieses Wort zu sagen, der Herr weiß um deine Not, er ist dir nahe, ich will mit dir beten. Ich will dein Leiden jetzt diesem Herrn anbefehlen. Wenn wir das nicht wüssten von vielen Kranken, Wilhelm Busch hat es erzählt in Schweinfurt, als er in einem Herzinfarkt in der Isolation damals lag im Krankenhaus, wo ein junger 16-Jähriger sich einfach durchkämpfte durch die ganzen Absperrungen der Ärzte hindurch und ihm nur dieses Wort zurief: Wir befehlen Sie jetzt diesem Herrn und Heiland. Nicht mehr. In dieser Welt, wo man nicht weiß, wo liegst du denn eigentlich jetzt im Moment? Johann Albrecht Bengel, der große Theologe von Denkendorf, der einmal völlig leer war in einer kranken Zeit an Trost und Geborgenheit, und der dann rief, und vor der Türe ging ein Schüler vorbei und Bengel sagte, er soll doch einen Lehrer rufen, der mit ihm betet. Und sagte, es ist keiner da, ich kann nicht. Und dann sagte er, dann sag du mir doch ein Wort. Und der Schüler weiß nicht, was er sagen soll. Das hat er noch nie gemacht, die Aufgabe war zu schwer. Wissen Sie es doch, dass allen so geht. Wir haben doch nicht das Wort auf der Zunge liegen. Das wäre ja furchtbar, wenn wir mit Sprüchen herkämen, die wir schon vorher auswendig gelernt hätten. Und dieser Junge sagte in der Verzweiflung, das Wort, das ihm einfällt, das Blut Jesu Christi macht uns rein von aller Sünde. Und Bengel hat oft darauf hingewiesen, was ihm dieser Trost dieses 15-Jährigen war, der ihm in dieser Krankheit zeigt, es kann dich niemand aus der Hand Jesu jetzt herausreißen. Du bist geborgen. Das war ja Jesus wichtig, als er damals den Gichtbrüchigen vor sich liegen hatte, hat er das so deutlich gemacht, dass es ihm nicht um den Defekt des Körpers an erster Stelle ging, dass jeder läuft wie ein Marathonspringer von der Olympiade, dass jeder den intakten Körper ohne Fehl hat, sondern wie es diesem Kranken zuruft, du darfst jetzt wissen, zwischen dir und Gott liegt nichts, was dich trennen kann. Du stehst unter der Liebe des segnenden Gottes. Und dann kommt das Zweite, wie und wo und wann er will, Krankheit wegzunehmen und den Körper auch zu heilen. Ich habe das eindrücklich im letzten Jahr bei dem Besuch in dem Krankenhaus in Tansania erlebt, als mich der Dr. Übele, der jetzt wieder draußen ist, in den Operationssaal führte und dann erzählte, dass vor jeder Operation der afrikanische Prediger Samuel schon, wenn die Kranken auf den Operationstisch geschnallt sind, mit ihnen beten will. Und da hätten sie neulich einen Afrikaner gehabt, der recht beharrlich gesagt hätte, ich brauche das nicht. Und dann sei er hervorgetreten, schon die Operationshandschuhe übergestreift und hätte gesagt, das verstehe ich, dass Sie das nicht brauchen. Aber meinen Sie, ich könnte einen Schnitt tun ohne Gebet? Und dann stand er da und hat diesem Kranken das erklärt und sagt, für uns ist das nicht ein Hantieren am Körper, was wir da tun, sondern wenn wir solche Eingriffe machen, dann tun wir das vor diesem Herrn, der Ihnen diesen Leib gab. Ich verstehe, dass Sie das nicht brauchen, aber wir holen jetzt den Sammel. Ich brauche das. Nicht um einem Kranken das Gebet aufzuzwingen, sondern um zu zeigen, dieses ganze Stück der Heilung und der Krankheit ist ein Feld, wo wir so direkt mit Gott abhängig sind. Es gab in Stuttgart einen Chirurgen, dem man nachsagte, er sei der bekannteste und beste Chirurg. Und er hat nicht erlaubt, dass in seinem Operationssaal während einer Operation eine Fotoaufnahme gemacht werde. Das war bei ihm nicht irgendeine merkwürdige Eigenart, sondern weil er sagte, er gehe in keine Operation hinein ohne Gebet. Und für ihn sei das ein heiliges Geschehen, was ich hier abspiele. Und er wolle das nicht haben, dass das nur zum Schaustück degradiert werde. Das gibt es. Dass Menschen so das ansehen, was hier passiert. Hier wird gesagt, dass die Ältesten den Kranken salben sollen mit Öl. Ich habe hier keine Bedenken, wenn Menschen auch in wortwörtlicher Auslegung der Bibel das heute praktizieren. Ich freue mich an wortwörtlicher Auslegung der Bibel, aber es ist keine Pflicht dazu. Wir wissen, dass die Bibel hier nicht in strengen Schablonen verfährt. Und es gibt Ausleger, die mit Recht darauf hinweisen, dass Öl damals die verbreitete Medizin war. Dass die Ältesten gerade mit ihrem Gebet sagen dürfen, das schließt die medizinische Hilfe nicht aus, sondern ein. Wir bringen dir auch den Mut. Du darfst das in Angriff nehmen. Du darfst deine Tabletten nehmen und wir beten über dir. Wir wissen nicht an dieser Stelle ganz genau, was die einzig mögliche Auslegung dieser Stelle sein kann und sein soll. Wir sollten uns daran nicht festbeißen. Wir wissen, dass uns unser Herr diese Freiheit gibt, die Dinge so zu benutzen, aber in seinem Namen einzusetzen. Und alle Dinge, die uns der Herr gibt, durch Wissenschaft und Forschung und Technik, auch in der Medizin, dankbar zu bejahen und doch zu wissen, unter Gebet wollen wir sie einsetzen und dankbar dafür sein. Bei uns spielt das dann immer eine ganz große Rolle, dass wir sagen, wird jetzt der Kranke gesund oder nicht? Dann sagen wir, also das Gebet hat natürlich seinen entscheidenden Platz bei den Krankheiten, wo einer sich nur die Krankheit einbildet. Ne, wissen Sie, wenn einer sich die Krankheit einbildet, das ist ein Sonderproblem. Das ist eine ganz besondere Krankheit. Hier ist wirklich gemeint, dass unser Herr Wunder tun kann. Und das wissen wir in aller Demut, dass unser Herr auch in Fällen, wo wir menschlich keinen Ausweg mehr wissen, eingreifen kann, wie und wann und wo er will. Es soll keiner denken, das ist eine Notlösung, die man so sagt, und im Grund sind das nur psychische Veränderungen. Die psychischen Veränderungen sind noch viel schwierigere Menschen als die körperlichen, hier überhaupt steuernd einzugreifen. Sondern das gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Elia war ein Mensch wie wir und er betete und er griff ein in die Natur und den Lauf der Dinge. Und das will Jakobus uns hier ganz wichtig machen. Aber wir wissen, dass es unserem Herrn nicht als erstes darauf ankommt, einen intakten Körper zu schenken. Und ich sage das wieder und wieder. Es geht ihm nicht darum, den fehllosen Körper uns so rasch wie möglich wieder zu ersetzen. Magister Helmut Frey in Bethel, der Theologieprofessor und Schriftausleger, hat vor vielen Jahren seinen Studenten erklärt, er ist selber sehr von ganz schwerer Krankheit befallen, mit sehr starken Schmerzen und sehr großer Behinderung, gerade in seiner wissenschaftlichen Arbeit. Er hatte gesagt, es ist bei uns so, wenn uns der Herr gute Tage schenkt, zerflattert das Glaubensleben im Nu, sein Tatbestand. Und in Augenblicken größter Not und größter Angst könne man in seiner Nähe im Glauben im größten Frieden ruhen wie ein Kind. Verstehen Sie jetzt, warum der Herr es manchmal uns gar nicht zumuten kann, dass wir aus der Presse und aus der Enge heraustreten? Nicht, dass ich Ihnen Krankheit wünschen will und dass ich die Krankheit verharmlosen will, sondern wie oft in unserem Leben hat der Herr uns nur ganz nah zu sich führen können, an sein starkes Fürsorgen hin, durch diese Engpässe, durch die wir durchgehen. Und wir haben die Zeugen des Glaubens, wie den Paulus selbst, der aus der körperlichen Belastung und aus der körperlichen Schwäche herausredet und der dann immer wieder den Schwärmern gegenüber so empört war, die immer wieder vom Siegleben gesprochen haben und wo er sagt, ich stehe ganz nah bei Jesus und ich will mich rühmen meiner Enge, meiner Schwäche. Ich bin so froh, dass ich diesen Leib der Niedrigkeit und der Erniedrigung tragen muss. Herr Professor Schniewind hat gerade an dieser Stelle des Paulus das so praktisch auf sich bezogen. Im Jahre 45, 46 starb er in jungen Jahren. Damals hatte man ja nichts zu essen und er hatte mehrere Ämter noch zu seinem Professorenamt übernommen. Und damals auf den kalten, ungeheizten Eisenbahnzügen hatte er ein ganz schweres organisches Leiden. Ist er da Tag und Nacht unterwegs gewesen, in den kalten Wartesälen gesessen und dann hat ihn als ein Student begleitet. Dann hat er immer wieder davon geredet, von diesem Leib der Erniedrigung, den wir auszuhalten haben, um in die Hand Jesu zu flüchten. Wir haben den Sieg Jesu im Glauben und nicht im sichtbaren Erfolg im Körper.
Das kann uns der Herr schenken. Und wir können uns viel erzählen, aber wir wollen aufpassen bei diesen Erzählungen, dass wir uns dann nicht drüber hinweg mogeln und dass wir dann nicht einfach die anderen abschreiben, die der Herr an der Tiefe weiterführt und durchs finstere Tal führt und sie gerade dort seine Nähe erleben lassen will. Ich möchte noch einen letzten Gedanken anfügen. Die schlimmste Not. Ich sprach davon, dass wir über die größte Macht verfügen, das Gebet, dass wir nun den Kampf eintreten müssen. Aber wo liegt die schlimmste Not? Jakobus sagt, die schlimmste Not liegt, wenn Menschen im Glauben irre werden. Und da redet er in den letzten zwei Versen davon. Und das ist unsere Verantwortung. Es gibt Menschen, die im Glauben irre werden, aus Glaubenszweifeln oder aus Irrtümern heraus oder was in ihrem Leben sein kann. Aber viel schlimmer ist, wenn Menschen plötzlich durch das Schwere, das bei ihnen eintritt, nicht mehr glauben können. Ich habe vorher mit ein paar von ihnen reden können und mir war das schwer. Ich dran dachte, viele von ihnen sind heute nur hier im Gottesdienst, weil sie die Last ihres Lebens und des schweren Todesfall oder Krankheit oder was das ist in ihrem Leben, der eingetreten ist, nicht mehr durchstehen. Mir geht's doch nicht um das Handgeben nach rechts und links, als ob das ein Firlefanz wäre. Ob wir einander die Stärkung noch geben können, ermutigen können. Und wenn wir dann sagen, ich bete für dich, dann ist das doch nicht bloß ein Spruch, sondern denken wir an diesen Elia, der Eingriff in den Naturablauf Israels. Und der den Herrn anrief und der verschlossene Himmel öffnet sich und Regen fällt. Und die Erde wird befeuchtet und Pflanzen wachsen. Und es gibt eine fruchtbare Ernte. Was könnte in unserer Stadt, in unserer Gemeinde geschehen, wenn Beter da wären? Wir sind immer ein sehr kleiner Kreis, wenn wir vor dem Gottesdienst Gebetsgemeinschaft haben. 9:10. Ob nicht für viele das wichtig wäre. Ich brauche einmal Menschen, die mit mir zusammen beten, wo wir gemeinschaftlich den Herrn anrufen, weil der Herr es selbst so geordnet hat. Und dann wollen wir ihn anrufen, um die zweifelnden Menschen, um die ungläubigen Menschen, um unsere junge Generation, wer das heute ist, um die Hartgesottenen, die sagen, ich brauche das alles nicht. Der Herr kann Dinge bewegen. Machen Sie doch nicht, als ob Sie in Ihrer Familie, Ihren Kindern und Ihren Verwandten den Glauben mit Ihren Worten einreden könnten. Wenn, dann nur mit dem Gebet. Und es ist doch nicht das Wort, das wir am Krankenbett sagen, als ob wir dort eine Predigt halten sollten, sondern ist auch unser Gebet, wo wir uns unter diese Last hinunterstellen und wissen, der Herr kann hier einen Menschen wunderbar durchtragen. Sie kennen den Liedvers, allein den Betern kann es noch gelingen, das Schwert ob unseren Häupten aufzuhalten. Denn Täter werden nie den Himmel zwingen. Was sie vereinen, wird sich wieder spalten. Was sie erneuern, über Nacht veralten und was sie stiften, Not und Unheil bringen. Der Herr ruft sie zu einem Beterdienst und er zeigt ihnen die Aufgabe in ihrem Haus, in ihrer Familie, in ihrer Gemeinde, unter ihren Mitmenschen, in unserer Stadt, in unserem Volk, ja, für unsere ganze Welt. Amen. Und nun wollen wir ein Loblied singen. Ich habe dieses Loblied gewählt in der Dankbarkeit über diesen Herrn, der der Arzt unseres Lebens sein will. 227, Verse 1 bis 6.
Thank you.
Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, du hast unsere Krankheiten getragen und hast diese Lasten dieser Welt alle auf dich genommen und du hast deinen Körper zerschlagen lassen. Du warst der Allerverachtetste und Unwerteste. Daran wollen wir denken, wenn uns jetzt die Kranken und unsere eigenen Leiden vor Augen stehen. Du möchtest uns durch diese Krankheiten hindurchtragen, indem wir das Wichtigste wissen. Du hast uns die Schuld durchgestrichen. Und so kann das die Krankheit nicht auflösen, dass wir deine Kinder sind, dass wir dein Eigentum sind. Ja, dass sie letztlich uns in diesem Frieden gar nicht antasten können und uns nichts rauben können. Wir wollen das weitersagen, wo Menschen angefochten und leiden sind, dass es mitten in den Schmerzen dieser Welt diese Ruhe und diesen Frieden gibt, deine Nähe zu wissen und von dir Vergebung zu haben und angenommen zu sein. Herr, du zeigst uns Menschen, die durch schwere Not hindurchgehen und durch dunkle Täler gehen müssen. Geh du nun mit uns, dass wir ihnen das zusprechen können und dass wir über ihrem Leben und über ihren Leiden deinen Namen anrufen. Du hast versprochen, dass unser Gebet nicht im Dunkeln und im leeren Raum verhallt, sondern zu dir tritt. Herr, tu das, auch jetzt über unseren Kranken aus unserer Gemeinde. Geh du zu ihnen und grüße sie und komm mit unserem Grüßen zu ihnen und richte du sie auf. Und lass uns das über unserem eigenen zerbrechenden Leib erkennen, in aller körperlichen Schwäche. Wenn der äußere Leib verdirbt wird, der innere von Tag zu Tag erneuert. Du kannst unseren Glauben immer mehr wachsen lassen. Auf dein großes Ziel hin, wo du uns einen neuen Leib gibst, der nicht mehr zerbricht. Herr, lass uns diese Hoffnung immer größer werden, auf deine große Zukunft hin. Lasst uns gemeinsam beten, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Von dem Gebetslied 498 wollen wir noch den letzten, den vierten Vers singen. Unsere Kinder haben sich gestern beim Mittagessen unterhalten. Da sprachen wir davon, dass in der Stiftskirche der Bundespräsident ist und dass zu diesem heiligen Anlass hin zu den zwei Orgeln, die schon in der Kirche stehen, noch zwei große Flügel hineingeschafft wurden, damit man richtig musizieren kann. Und da sagten unsere Kinder, das ist aber schade, dass man das in unserer Kirche nicht macht. Und die andere sagte, ja, weißt du, es ist eben eine Notkirche. Ja, die andere wieder, warum heißt es überhaupt Notkirche? Na, die andere gesagt, weil das immer so eine Not ist, bis man Platz hat. Mir tut es leid, dass das manchmal Schwierigkeiten gibt mit dem Platz. Ich darf das nochmal sagen. Ich verspreche das Ihnen, solange ich hier bin, hat noch nie einer Schwierigkeiten gehabt, bis zum Ende des Läutens einen Sitzplatz zu kriegen. Selbst am Heiligen Abend, selbst an Konfirmation, bis zum Ende des Läutens hatten wir immer Sitzplätze frei. Es ist immer nachher ein bisschen schwierig, noch zu schieben und zu drücken, und weiß ich, Hindernisse und Straßenbahn und Parkplatznot und so weiter. Aber das ist Wissen. Wir haben deshalb die Übertragung drüben und so weiter, nur dass Sie nicht sagen, es ist so schwierig. Festo Kiwensere schreibt von Uganda, dass man in allen Kirchen in Kampala bildestens einen Platz kriegt, wenn man 20 Minuten vorher eingetroffen ist. So weit sind wir noch nicht, aber vielleicht kommen wir mal dahin, das wäre schön. Nun wollte ich noch einiges bekannt geben. Unsere ganzen wichtigen Dinge stehen in dem Zettel drin, in dem grünen Zettel, der am Ausgang aufliegt. Wir sagen das alles nicht mehr hier. Was steht, steht, und das ist noch besser. Ich will nur noch sagen, dass zum alten Mittag alle heute aus unserer Mitte eingeladen sind, 70 Jahre und darüber, auch wenn Sie nicht hier wohnen. Ich kann nicht mehr tun, als Sie wirklich einladen. Wir freuen uns, wenn Sie dabei sind. Wir hatten immer Plätze frei, und das wäre schade, wenn Sie dann nicht kommen würden. Hermann Stern wird ja da sein, steht Näheres in dem Zettel drin.